Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das heimliche Imperium, so nennt der Historiker Daniel Immer Wahr die USA. Und auf den ersten Blick finde ich das ziemlich verblüffend, weil den USA ja sonst eher vorgeworfen wird, sich sehr offensichtlich als Imperialmacht zu gebärden, überhaupt nicht heimlich. Also früher wurde ja gerade in Deutschland gerne mal geschimpft, die USA würden sich als Weltpolizist aufspielen und da wurde über die Amerikanisierung und über Kulturimperialismus geklagt. Aber das ist wahrscheinlich der deutsche Blick. Und Daniel Immer Wahr, der trägt zwar einen deutschen Nachnamen, ziemlich coolen Namen, finde ich, Immer Wahr, aber er ist US-Amerikaner und aus seiner Sicht sind die USA also ein heimliches Imperium. Jörg Himmelreich, Jurist und Politikwissenschaftler, hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Rabanzl.
Ja, warum titelt er denn nun das heimliche Imperium? Worum geht es ihm?
Also es geht ihm darum zu zeigen, wie missverständlich das Bild der Amerikaner ist. Man muss wissen, dass natürlich zur politischen DNA der Amerikaner bis heute eigentlich immer das Selbstverständnis gehört, nie Kolonialmacht gewesen zu sein. Nicht zuletzt auch, weil sie selbst ja gegründet worden sind als ein Akt gegen die überwältigende Kolonialmacht der damaligen Zeit, dem britischen Empire. Insofern waren sie als Republik nie in ihrem Verständnis Imperium und Kolonialmacht, weswegen auch das politische Selbstverständnis der Amerikaner ja sich immer nur auf diese Vereinigten Staaten von Amerika, also die 50 Bundesstaaten, bezieht. Und mit diesem Missverständnis will nun Immer Wahr aufräumen, indem er zeigt, wo überall sonst in der ganzen Welt, auf den verschiedensten Punkten, in den Karibikinseln, im Pazifik, Territorien eigentlich dem amerikanischen Recht unterworfen sind. Und deswegen spricht er auch später vom pointillistischen Imperium, dort im Grunde eine Inselkette besetzt haben und Standorte haben, auf denen im Grunde genommen diese überlegene Weltmacht der Amerikaner bis heute beruht.
Das ist ja ein ziemlich umfassendes Thema. Wie geht er da vor?
Er macht das eigentlich ganz geschickt, indem er in 22 Kapiteln so Art Leuchtraketen in den Himmel schießt, um so einzelne Momente dieses territorialen Weltimperiums zu beleuchten. Mhm. Er nimmt zum Beispiel die Geschichte des Guano, das ist ein Düngemittel in den 19. Jahrhundert, mit das sehr fruchtbar für die Landwirtschaft war, aber in Vogelkot enthalten ist und er deswegen sich amerikanische Forscher und Entdecker auf die ganzen Karibikinseln stürzen, in denen das in verkarster Form vorhanden ist. Die wurden dann später selbstverständlich vom US-Kongress als dem USA-Land zugehörig bezeichnet. Oder er geht vor mit den einzelnen Inseln mit Puerto Rico und den Philippinen aus dem Spanischen Krieg 1898 und zeigt, wie auch dort das geschehen ist. Wichtig ist auch, dass er zum Beispiel aufzeigt die Geschichte des Kautschuks in einem Kapitel, der ja dann eine der Hauptressourcen für die Kolonialmächte immer war, wie das in einem gigantischen Forschungsprogramm der USA während des Zweiten Weltkriegs eben durch Naturkautschuk ersetzt wurde, weswegen man dann auch sehr schnell die Dekolonisierung mitbetreiben konnte, weil man die Inseln für die eigentlichen Naturrohstoffe dann nicht mehr braucht. Also das macht er im Grunde genommen sehr spannend und gut.
Das heißt, schöne plastische Beispiele, um zu zeigen, wie sich die USA Inseln einverleibt haben. Das sind spannende Anekdoten, die Sie genannt haben, aber ist das ein stringenter roter Faden?
Das sicherlich nicht. Das ist natürlich auch wahrscheinlich für so ein Thema jedes Buch sprengend. Ich finde das im Grunde genommen sehr erhellend. Ich finde es auch gut, dass er gewisse Schlüsselerkenntnisse dem Leser vermittelt, worauf heute imperiale Macht noch beruht. Das sind eben nicht abhängig von großen Territorien mehr zu sein, wie noch das Russische Reich, sondern von einzelnen Inselketten, so gehen die Chinesen ja auch vor. Dass es im Grunde genommen wirtschaftlich um Stützpunkte geht, Handelsstützpunkte, Marinestützpunkte und bestimmte wirtschaftliche Ressourcen dort sozusagen zu gewinnen. Und er beschreibt, das finde ich noch sehr gut, die jeweiligen Rechtskonstruktionen, mit denen diese sogenannten American Greater Territories im Grunde genommen nicht unmittelbar dem amerikanischen Recht unterworfen wurden. Die Einwohner waren eben keine US-Staatsbürger mit gleichen Rechten. Wir kennen das Beispiel Guantanamo, wo eben Häftlinge auf einem kleinen Territorium Kubas, das der Souveränität Kubas unterwirft, gehalten werden, wo aber die Amerikaner immer schon externe Rechts Besetzungsgewalt beansprucht haben. Das sind so diese Konstruktionen. Also die Philippinen sind ja erst 1946 tatsächlich unabhängig geworden. Haiti und Alaska, vorher gekauft, sind erst 1950 Bundesstaaten mit gleichen Rechten für die Bürger geworden.
Das heißt, okay, also viele schöne kleine Beispiele. Jetzt haben Sie ein bisschen gelobt. Insgesamt ein tolles Buch?
Kleine Einschränkung, manchmal merkt man eben sozusagen den durchaus sicherlich verständlichen Werf des emotional bewegten und moralischen Anklägers, wenn man sozusagen die Themenauswahl sich anschaut. Ein Kapitel zum Beispiel, welche Rückwirkungen denn solche Kolonialabenteuer für die Amerikaner auf dem amerikanischen Mutterland selbst gehabt haben, hätte natürlich das Bild vervollständigt. Ich denke nur an das Trauma der Amerikaner des Vietnamkrieges, aber trotz alledem ist es ein faszinierendes Buch, das einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der heutigen amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik weltweit eigentlich bietet.
Jörg Himmelreich sagt das. Und wir haben über das Buch Das heimliche Imperium gesprochen von Daniel Immerwahr. Untertitel: Die USA als moderne Kolonialmacht. 713 Seiten, die kosten 26 Euro und sind bei S. Fischer erschienen. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Rappalse, für das Gespräch.